Hallo und herzlich willkommen zu unserem Flimmercast. Ich bin der Viktor und bei mir ist mein Kollege.
Der Christian.
Ja, und wir begrüßen euch zur Premieren-Episode, ein Vorbote dessen, was noch kommen wird. Und dazu erzählt der Christian uns jetzt mal was.
Genau, wir, die Medienhuren, präsentieren euch heute nämlich den Flimmercast 0.5. Warum 0.5 und was ist ein Flimmercast? Also, ursprünglich wollten wir heute beim Aufnahmetag die Folge 1 ganz groß herausbringen, ein großer Film-Podcast, in dem wir einen großen Schauspieler ehren wollten. Leider kann einer unserer Gäste, ja, wir werden Gäste haben, hört, hört, heute nicht, hat sich noch nicht weitestgehend vorbereitet, deswegen wird es sich um ein paar Tage bzw. auch ein, zwei Wochen verschieben. Aber seid gewiss, wir werden mit der Flimmercast Folge 1 ganz schön reinhauen bei euch. Ihr werdet richtig Spaß haben. Aber was ist ein Flimmercast? Also, vielleicht haben der ein oder andere von euch schon unseren Hörspiel-Podcast, den Orcast, gehört oder in früheren Tagen einen anderen Podcast mit uns. Wir werden uns davon gänzlich unterscheiden. Wir werden jedes Mal nur ein Thema behandeln. Wir werden relativ frei über das reden können, was wir wollen, denn wir sind jetzt endlich diktaturbefreit. Wir
Viva la
werden,
Revolution!
ja, wir werden keinen Magazincharakter machen. Wir werden also keine IMDb-News ablesen, die dann 4 Tage alt sind und sie als unsere Neuigkeiten verkünden. Wir werden wirklich nur straight to the point das Thema behandeln und das ist dann auch schon alles. Heute wird es ein bisschen mehr, weil wir uns halt vorstellen wollen. Wir werden heute aus der Not heraus 4 Filme vorstellen. Es hat sich jeder 2 Filme rausgesucht, über die wir heute reden werden. Und es sind weitestgehend, das darf man vorab verraten, keine guten Filme. Also,
Wobei das natürlich immer relativ ist, ne? Also Leute, die vielleicht eine leichte Trash-Affinität haben, werden zumindest bei 3 der 4 Filme doch schon
ja,
vielleicht ihren
also
Spaß haben.
sagen wir so, filmhistorisch werden diese Filme niemals von Bedeutung sein.
Leider nicht, nein.
Außer alle anderen Filme dieser Ära werden in einem großen Brand verschwinden und nur diese Filme bleiben übrig. Dann werden sie
Das ist
historisch in einer
niemandem
Million Jahre
zu
bedeutsam
wünschen.
sein. Aber fangen wir doch gleich mit Victor an. Victor,
Oh ja.
du hast dir gleich ein Double Feature rausgesucht.
Ich habe mir ein wunderschönes Double Feature rausgesucht von einem, ja, soll ich sagen, begnadeten Actionhelden, der sich seit den 80ern immer wieder mal in Filmen tummelt. Er hat auch schon von Sylvester Stallone ordentlich auf die Schnauze gekriegt. Wenn wir uns mal daran erinnern, das war übrigens ein guter Film, in dem er aufgetaucht ist.
Ja.
Ja, da war er aber auch nicht lange dabei, muss man sagen. Nein, ich habe mir ein Double Feature mit dem guten alten Hulk Hogan rausgesucht. Ja, die Vorfreude kann man kaum in Worte fassen. Nein, Hulk Hogan ist halt einer, der mich durch die Kindheit begleitet hat mit seinen Filmen. Zum Beispiel, wenn man da mal an den Ritter aus dem All denkt oder mir fällt gerade kein anderer Film ein. Nein, also Sachen wie Mr. Nanny, die Serie Thunder in Paradise, wer sich noch erinnert. Ja, das ist halt das, was man als Kind cool findet, weil ich habe auch Wrestling geguckt und Hulk Hogan war irgendwie so ein kleiner Held für mich.
Er sollte, also erstmal hat er ja Rip der Hammer gemacht, ein Film, der übrigens mittlerweile Schläferz veredelt ist. Und ich habe ihn damals nie gesehen, als Schläferz habe ich ihn gesehen. Das lief im Kino, das ist abgefahren. Nein, Hulk Hogan hat einen guten Film gemacht und das war Rocky 3.
Ja, das
Da
kann man so
ist ein
unterschreiben.
großartig Punkt. Ritter aus dem All habe ich gesehen, da war ich Teenager. Das war so Highlight-Videoware. Und wenn von Highlight-Video was rausgebracht hat, was dann auch irgendwie in 3 Städten in Deutschland im Kino lief, dann wusste man, ja, das sieht ganz cool aus, aber wenn ich den Film hole, dann ist er eigentlich ziemlich beschissen. Und dem war dann auch immer so. Die Filme waren eigentlich nie gut.
Ja, aber er hatte einen großartigen Christopher Lloyd.
Ja, er hatte einen, ja, aber es waren immer Filme, die einen irgendwo enttäuscht haben. So,
Natürlich, weil
das, ne?
man wusste, wenn Hulk Hogan draufsteht, muss man die Erwartungen nicht ganz so hochschrauben. Das hatte man relativ schnell raus.
Aber du hast dich ja fürs Jahr 1997 entschieden, also lange, lange nach Rocky 3, als der Stern Hulk Hogan am Sinken war, aber seine Haare plötzlich sehr viel voller wurden.
Ja, in diesem Film hat er auffällig dunkles und langes Haar. Der erste Film, über den wir sprechen, das ist Shadow Warriors, im Original Attack on Devil's Island. Ist bei uns als Shadow Warriors erschienen und er hat, also eigentlich hat er ein bisschen so einen Expendables-Charakter, wenn man sich die Besetzung erstmal anschaut, bevor man in den eigentlichen Film einsteigt.
Also bevor man in den eigentlichen Film einsteigt, das muss man jetzt mal sagen, wenn man diesen Film startet, man hat natürlich, es ist eine TV-Produktion aus dem Jahr 1997, das muss man sagen. Deswegen muss man natürlich Abstriche machen. Denn die TV-Produktionen, die waren immer für so ein, ja, es war nicht das Kinderpublikum, das A-Team geguckt hat, es war das Publikum, das etwas älter war, das hat ertragen, dass die Bösen starben. Die Action ist aber im Grunde nicht wirklich viel härter. Also wenn man davon absieht, dass die Bösen hier nicht nur au-au umkippen und wieder aufstehen, sondern also dann auch sterben, aber eigentlich immer unblutig, ist das nicht viel härter als eine A-Team-Folge?
Nee, ist es nicht, ist es nicht. Aber das
oder
das
Expendables ich, 3.
Oder Expendables 3, ja.
Ja.
Das ist von der Härte her ein guter Vergleich.
Der Film beginnt jedenfalls, das muss ich kurz sagen, bevor wir zu dem großartigen, wirklich großartigen Cast kommen, im B-Filmbereich zumindest, beginnt am Strand. Man sieht dieses schmierige 4:3-Bild und wir sehen am Lagerfeuer Hulk Hogan. Oben ohne, der den Karate-Kid kranig macht und in sich gekehrt erstmal. Und man denkt so, ui, hui, warum? Und dann,
trifft das
Expendables-Team zusammen.
Ja, das übrigens jetzt, tatsächlich Expendables ist in dem Fall.
Ich überlasse dir auch gleich die Namen, also auch die Figuren und wer sie spielt, weil das ist toll. Aber diese Blassbacken sitzen im Flugzeug und legen sich Tarotkarten.
Ja, das ist das, was Actionhelden so tun.
Und die glauben den Scheiß dann auch wirklich. Und dann kriegt natürlich Hulk Hogan kriegt die Todeskarte. Und alle, oh. Und er, das ist für meine Gegner. Ich werde sie alle töten. Und er ist ja auch der Meinung, er ist ja abergläubisch, er glaubt ja, er hat ja schon mal einen Hai angegriffen, ich werde eines Tages durch einen Hai sterben. Ja, die Wahrscheinlichkeit, durch einen Hai zu sterben, das würde ich auch glauben. Also ich denke auch, dass ich durch einen Hai sterbe oder durch den Blob.
Ja, aber das ist bei Hulk Hogan ja gar nicht so weit hergeholt, weil irgendwie in jedem Film, den ich mit ihm gesehen habe, die spielen immer irgendwie am Strand oder in Strandnähe. Also.
Nein, aber dann erzähl doch mal, wen wir denn plötzlich aber an Bord der Maschine zum großen Auftrag dieses Filmes antreffen.
Ja, dann gehen wir doch erstmal auf das Team der Shadow Warriors ein. Zumindest auf die drei Hauptfiguren. Da haben wir natürlich, wie erwähnt, Hulk Hogan, ein völlig unterschätzter Oscar-reifer Schauspieler.
Als Mike McBride.
Als Mike McBride. Das ist schon ein Name wie ein Gedicht.
Ich frage mich, ob er der Vater von Danny McBride ist. Es wäre ja möglich.
Wäre möglich, zu wünschen wäre es allerdings nicht.
Nein.
Nein. Und dann bekommen wir direkt die Konfrontation mit Action Jackson, Carl Weathers.
Ja, der Mann, der in fünf guten Filmen in seinem Leben gespielt hat.
Wo wir wieder bei Rocky wären.
Rocky 1 bis 4 und ja. Predator. Nein, er hat auch noch in einer der wenigen wirklich lustigen Adam Sandler-Komödien mitgespielt, in Happy Gilmore.
Fandst du Action Jackson jetzt so schlecht?
Nein, also Action Jackson habe ich mit 13 gesehen. Und da habe ich mich drauf gefreut, als der war relativ frisch auf Video und ich dann so zu meinen Eltern, geht mal in die Bibliothek, leiht mir mal Action Jackson. Und habe den abends gesehen und die Ernüchterung war relativ groß, weil ich habe Predator schon gesehen gehabt zu dem Zeitpunkt gerade, der war ja auch noch relativ neu. Ich hatte eben Rocky 1 bis 4 gesehen und Action Jackson ist schon ein Happen doof.
Aber lustig, das ist so ein richtiges ist, 80er B-Movie-Scheiß-Kino.
Ja, und er hat mit Poltergeist, Craig T. Nelson, hat er einen hervorragenden Bösewicht mit seinen silbergefärbten Haaren. Und er hat eine junge Sharon Stone, die auch schon ihre Titten zeigt. Das war ja irgendwie zwei Jahre vor Basic Instinct, 2-3 Jahre muss es ja gewesen sein. Also, also Action Jackson war unterhaltsam, aber jetzt stell dir mal vor, du wärst für Action Jackson wirklich ins Kino gegangen. Oder du hättest dir Action Jackson 2 dann noch angeguckt. Freiwillig.
Also ich habe ja Action Jackson damals in der Videothek das erste Mal in der Hand gehabt und dachte, oh, ein schwarzer James Bond.
Nein.
Weil er stand ja auf dem Cover da in diesem schicken Zwirn, weißt du, hat seine Waffe in die Luft gehalten und sah irgendwie nach Bond aus, der zu lange auf der Sonnenbank war.
Ja, leider war der Film nicht so.
Nein, aber er war lustig. Ja, aber kommen wir doch zu meinem Schätzelein im Team, die zumindest damals noch ansehnlich war Heute jetzt weniger. Ich habe das vor der Aufzeichnung mal recherchiert, also heute lohnt es sich nicht mehr. Mrs., ich zeig meine Titten fast überall in die Kamera, wo es nur geht. Shannon Tweed gehört noch mit zum Team.
Ja, und die rennt.
Da wird der Christian wahrscheinlich aus seiner Jugendzeit noch feuchte Träume kriegen.
Nein, wenn eben, er den eben, Namen. Eben nicht, weil Shannon Tweed ist mir in meiner Jugendzeit relativ wenig begegnet. Das hat einen Grund. Also, obwohl ich natürlich viel unterwegs war. Ich fand ihre. Es waren ja meistens, es waren ja zu 90% waren das ja Erotik-Thriller.
Ja. Aber Filme, der übelsten Sorte.
Aber diese VPS-Erotik-Thriller, die keiner leihen wollte, oder Pacific Video Plus kam die dann raus. Und Filme wie Scorned, die Rache einer Frau, Dead Sexy und wie sie alle hießen, die waren als Thriller zu langweilig, wie ich fand, als ich gerade so. Ich war ja so 14, 15, 16, als sie ihre große Hochzeit in den 90ern hatte. Und als Erotikfilm, da habe ich mir lieber Pornos angeguckt.
Ja, ne?
Ich sah da nicht den Sinn drin. Wenn ich einen Erotik-Thriller sehen wollte, habe ich mir Sea of Love oder Basic Instinct angeguckt, aber doch nicht diese Scheiße. Und sie rennt auch, das muss man dann sagen, wir haben einen amerikanischen sauberen TV-Film, sie rennt nicht oben ohne, nicht ein einziges Mal. Allerdings trägt sie keinen BH und hat immer so knappe Tops, dass man die Nippel durch das Top durchschimmern sehen
kann. Man sieht sie aber auch mal im Bikini. Das hat
ja,
man
ja, ja, gehört. Sicherlich. Aber wie gesagt, mehr war dann eben nicht drin. Wir haben einen
Fernsehfilm. Ja, aber genug Fantasie haben wir ja für sowas.
Du wüsstest, was ich an Fantasie habe. Dann würde ich auch Carl Weathers dort im Bikini sehen. Aber das,
ja, ich meine, bei Hulk Hogan geht's. Die Brüste hätte er ja.
Ja, die, aber dann ohne die Perücke.
Ohne die, aber die Perücke, die müssen wir euch jetzt mal beschreiben, weil die ist richtig geil. Naja, also man kennt Hulk Hogan ja mit seiner Stirnglatze, ist ja schon nicht mal mehr eine Stirnglatze, ist ja ein Hubschrauberlandeplatz und hinten fusseln dann so die langen eingefärbten blonden Haare runter.
Er sieht aus wie Greystoke Christopher Lambert oder auch in Highlander, so rennt er rum.
Ja, er hat so ein bisschen was, oder wer erinnert sich noch an Warlock, Julian Sands, der hat auch immer so eine Matte gehabt.
Ja, ja.
Nur beim Hulk ist es halt wirklich, es ist noch nicht mal eine schlechte Perücke, es ist eigentlich okay, übrigens, aber es passt nicht zu ihm.
Ich muss noch mal erwähnen, das vergaß ich, weil der Rollenname von Carl Weathers ist dermaßen Klischee. Für den farbigen Sidekick, er heißt nämlich Roy Brown. So. Heidewitzka und Shannon Tweed ist Hunter Wiley. So, Fox Force 5, Hunter Wiley.
Ja, ich meine, welche Frau heißt denn mit Vornamen Hunter? Das hätte ich jetzt. Hunter Wiley hätte besser zu Carl Weathers gepasst.
Wir haben aber noch den erst am Anfang sehr unsympathischen Vorgesetzten, der aber eigentlich ja ein gutes Herz hat und eigentlich ja auch ein Kämpfer war und ja auch von
Carl Weathers. Den darfst du raushauen.
Der wurde ja auch wird in einer Szene auch von Carl Weathers so, was ist eigentlich passiert? Nichts ist passiert. Doch, es hat sich alles geändert. Und dann geht Carl Weathers sauer weg, wenn Martin Cove nämlich den Vorgesetzten spielt, der erstmal so, er hat gegen die Vorschriften verstoßen und bla 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 und dann aber doch im Endeffekt so, Shadow Warriors, kommt her. Ich gebe euch die Geheimpläne, ich gebe euch das Flugzeug, ihr kriegt die Atombomben, ihr könnt den Bösen wegbomben, ich gebe euch alles, aber das darf die Regierung nicht wissen. Das bleibt alles unter uns.
Martin Cove. Ja, das ist alles streng geheim, alles. Ja,
den ich damals in Karate Kid, sagte ich immer so, oh, was für eine blöde Sau. Und der ja auch in Rambo 2.
Ja.
Was für ein Arsch. Glücklicherweise kriegt er auf die Schnauze von Stallone. Ist also das Team ist illustre für so eine Fernsehfilmproduktion. Der Rest des Teamcasts ist jetzt Mike White kannte ich nicht, Christopher Douglas kannte ich nicht. Ja, es ist allerdings noch dabei, das muss man sagen, Billy Blanks ist noch dabei als Kämpfer.
Und wir haben den Bad Guy.
Und der Bad Guy ist natürlich mal wieder für Canon Freaks zum Beispiel ein Genuss.
Billy Drago. Wow.
Ja.
Spricht man es eigentlich Drago aus oder Drago?
Keine Ahnung. Ich weiß nur, ich werde ihn unvergessen in Untouchables. Er starb wie ein irisches Schwein. Bitte was? Dein Freund, der Bulle. Als ich ihn erschossen habe, schrie er wie ein irisches Schwein. Denk daran, wenn sie mich freisprechen. Und dann wirft Kevin Costner ihn vom Dach und sagt, hat er sich ungefähr so angehört? Ich liebe es.
Ja. Nein, aber da muss man sagen, das sind alles Leute im Cast, zumindest in vielen der Rollen hier in dem Film. Das war schon die Creme de la Creme des 80er B-Kinos.
Das war so, das hätte, also in den 80ern wäre das ein Canon-Film gewesen und er hätte wahrscheinlich in den kleineren Kinos sogar noch Platz gefunden. Jetzt ist er allerdings eine Fernsehproduktion, die im schmierigen 4:3-Bild, er hat ja auch dieses leicht milchige, billige Fernsehbild.
Ja, also ich habe zum Budget jetzt nichts gefunden, aber es kann nicht teuer gewesen sein.
Es kann nicht teuer gewesen sein. Diese Kulissen sind auch nicht das, was es vorgibt, irgendwo in der fernsten Karibik, sondern es ist quasi vor der Haustür gedreht worden. Was allerdings, was mich völlig geschockt hat, ist der Regie-Credit.
Ja, da warst du ein bisschen enttäuscht, ne?
Da war ich entsetzt, weil ich meine, wir reden hier von 1997. Das ist jetzt nicht so, ne, nicht so unfassbar lange her. Aber der Mann, der das gedreht hat, war seit 2004 an meiner Lieblingsserie schlechthin beteiligt. Das ist nämlich John Cassar.
Ja, nicht, also wer dem den Namen jetzt nichts sagt, nicht verwechseln mit Mario Cassar, das war ein anderer. John Cassar ist einer der kreativen Köpfe hinter 24.
Richtig, der hat also ab 2004 hat er da die Producer-Rolle übernommen und hat eben auch sehr viel Regie geführt, sogar ab 2002 schon, ich muss mich da korrigieren. Er hat ab 2002, also im Endeffekt ab der zweiten Season, hat er Regieposten bei 24 übernommen. Und wenn man dann das vergleicht, wir haben 24, wir haben die bewegte Kamera, wir haben ständig Power, wir haben immer, 24 geht ja nur vorwärts. So, das ist ja immer diese leicht verwackelte, nicht diese nervige Handkamera, wie wir sie sonst kennen, es ist dieses leicht verwackelte mit dem Zoom mal in die Ferne, wenn der Helikopter ankommt. Das gibt es hier vereinzelt. In ein, zwei Einstellungen gibt es das auch.
Und ja, dann, also es kommt mir immer vor, als hätte er noch geübt bei dem Film.
Ja, ja, und dann steht das Ding wieder typisch 90er-Jahre-Fernsehfilm sofort auf dem Stativ, selbst in den Action-Szenen. Diese Action-Szenen, die es da gibt, es gibt relativ viele Schießereien. Es wird dann auch mal mit dem Messer aufgeschlitzt und so, natürlich unblutig und relativ offscreen. Aber diese Schießereien sind im Prinzip handwerklich ganz gut gemacht. Sie sind aber eigentlich total lahmarschig und ohne jegliche Choreografie. Da fahren dann die Jeeps mit den Helden, die von oben schießen. Bam, 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 bam. Dann Schnitt auf die Gegner, die dann auch irgendwie schießen. Und ein Auto fährt. Schnitt. Und dann schießen die wieder. Es ist aber, es ist eigentlich, hä?
Also ja. Im Gegensatz dazu, was mir aber gefällt in dem Film, wenn es um Action-Szenen geht, ist, wenn Hulk Hogan seine Wrestling-Künste ein bisschen anwenden darf. Also kämpfen kann er. Ne? Das ist ja, gut choreografiert, gar keine Frage. Da macht es Spaß zuzugucken.
Man sieht, wie gesagt, auch schon bei John Cassar so ein bisschen so dieses so, ich probiere das jetzt mal aus. Carl Weathers hat in diesem Film eine Waffe, die zwar nicht er in dem anderen Film hatte, aber die eine wichtige Figur in einem Film, einem Carl Weathers-Film hatte. Und zwar haben wir diese Flare-Gun-Maschinenpistole aus Predator.
Die macht auch in dem Film Spaß.
Die macht auch in dem Film. In dem kann er also auch schön wegholzen. Natürlich kann er keine Leiber zerschießen. Aber der kann damit also ordentlich weghauen. Es ist im Endeffekt, es ist eine Expendables-Geschichte. Wir ziehen los, wir müssen den bösen Drogenbaron fangen.
Ja, vielleicht sollten wir die Geschichte wirklich mal erzählen, weil wir haben jetzt schon so viel über den Cast.
Ich erzähle die Geschichte und bin ganz schnell damit durch. Die Expendables sollen den bösen Drogenbaron fangen, geraten aber in eine Falle, weil sie einen Verräter im Team haben, wir sagen nicht wer. Es sieht ganz schlecht aus für sie, sie werden wahrscheinlich alle sterben am Arsch, sie töten die Bösen und feiern jetzt, dass sie die Shadow Warriors sind.
Du hast aber den wichtigen Aspekt der Story eigentlich vergessen, weil es passiert doch, eine Sache passiert doch noch. Es gibt doch eine Entführung, weil sie den Drogenbaron haben wollten. Da wird ein Olympiateam entführt.
Ja.
Und das wird im Keller gehalten und langsam unter Wasser gesetzt, was übrigens mal schnell und mal langsam vonstatten geht, wie der Raum sich nachher füllt. Aber da müssen die auf jeden Fall gerettet werden. Es wird nämlich ein Flugzeug mit dem Olympiateam entführt. Und das sitzt auf der Insel des Drogenbarons und wartet darauf, von unseren Expendables rausgeholt zu werden.
Aber das ist auch eigentlich nur da, damit sie auf die 90 Minuten oder 95 Minuten Laufzeit kommen. Weil sonst wären sie nach einer Dreiviertelstunde nämlich durch gewesen.
Was aber sehr schön ist, sind Shannon Tweets Verführungskünste im Rahmen der Story.
Sie ist ja auch keine hässliche, das muss man eher lassen.
Nein, also ja, mittlerweile also, schon, aber damals nicht. Ich meine, sie war ja auch Model, also zu Recht.
Also das, nein, also das ist also Shadow Warriors 1, der heißt im Original eigentlich übrigens Attack on Devil's Island.
Ja.
Klar, dass man da Shadow Warriors draus macht.
Für den deutschen Markt muss ein reißerischer Titel her.
Ja, mega Fuck Force 5, ey. Ist unglaublich. Die deutschen Titel waren ja immer so. Vielen Dank, Ufa,
dafür. Entweder was mit Warriors oder was mit Force, das hat immer gezogen.
Na, also ja, die hießen ja immer Mega Force, Ultra Force, Shadow Warriors, Blood Warriors, Blood Fighter, Fight
Delta
to Win,
Warriors.
Delta Warriors,
Warrior Force.
Ja, also egal. Jedenfalls ist dieser Film in Anbetracht dessen, dass man eher auch Expendables gucken kann, kein wirklicher Gewinn. Was allerdings wenn der mal auf Super RTL läuft, kann man nach Feierabend da hängen bleiben. Sehr gelungen ist übrigens, das muss ich hier mal festhalten, die deutsche Synchro.
Die ist gut, ne?
Die ist richtig gut. Die ist bei diesem Film sehr gut. Hulk Hogan wird von Wolfgang Kühne gesprochen. Das hat er relativ häufig gemacht. Also er hat ihn auch beim Ritter aus dem All wird er gesprochen, bei der Hammer spricht
er. Er hat ja diese typische Hogan-Stimme.
Ja, also die hat er relativ häufig. Man kann bei Hulk Hogan nicht von einem Stammsprecher reden, weil er hat keinen Stammsprecher. Kyle Weathers, und das ist auch sehr angenehm, wird von Jürgen Kluckert gesprochen. Kyle Weathers, das muss man sagen, wurde bei den ersten Rocky-Filmen von Michael Chevalier gesprochen. Dann hat er den als Sprecher irgendwie verloren. Im letzten Rocky war es dann Engelbert von Nordhausen, da klang er wie Bill Cosby, das passte gar nicht. Und er hatte aber dann eben ab Predator für eine gewisse Zeit, auch in Action Jackson 1, 2, 5, immer Jürgen Kluckert als Sprecher und der passt perfekt. Also den finde ich super als Sprecher auf Kyle Weathers.
In dem Film wundert es mich, dass die für den deutschen Markt so eine hochwertige Synchro erstellt haben.
Die Figur des Derek, der von Mike White gespielt wird, der wird von Thomas Danneberg synchronisiert. Das hatte ich in so einem Film nun gar nicht erwartet.
Ja, nu.
Das ist definitiv ungewöhnlich, weil Danneberg solche Synchros zu der Zeit eher selten noch gemacht hat. Also der erste ist okay.
Der ist durchaus guckbar. Ja, also es ist kein Film, den man jetzt zu seinen Lieblings-Action-Filmen zählen würde. Bei Gott nicht. Nein, aber das ist so ein Film, den kann man alle paar Jahre mal im Player schmeißen, wenn man gerade Langeweile hat.
Wenn man auf so einen Kram wie Canon und so abfährt, muss man dazu sagen. Also man muss schon relativ günstig produzierte und ja auch, wie gesagt, unblutige Action mit aber relativ ordentlichen Schauspielern in am Wendepunkt ihrer Karriere Richtung Abgrund. Wenn man das gerne sehen möchte, dann ist man da ganz gut aufgehoben. Man hat, wie gesagt, in der deutschen Fassung auch eine hervorragende Synchro, die kann ich sehr loben. Kann ich beim zweiten nicht mehr.
Nee, der zweite hatte das Problem, dass der erste ja bei uns gefloppt ist. Wer jetzt meint, oh cool, ich mag B-Action, ich kaufe mir jetzt einfach mal günstig die DVD, liebe Freunde, geschissen. Ich habe die Magazin-DVD aus dem Screen-Magazin, die kam im Jahr 2015 raus. Die Retail-DVD, die kam von KSM. Ich glaube, von New KSM war es.
Mhm.
Und die kostet aber leider, weil sie nicht nachgepresst wurde, schon um die 15 bis 20 Euro. Das würde ich mir verdammt gut überlegen.
Das würde ich mir auch gut
überlegen. Also wenn ihr mal in der Bucht oder wo auch immer ihr günstige Schnäppchen macht, mal die Magazin-DVD seht, da ist übrigens Shadow Warriors 1 und 2 auf einer DVD, die kommt in so einer Papphülle, die kriegt man für 2-3 Euro, da könnt ihr zugreifen, aber kauft euch nicht die teure Retail-DVD, lasst es einfach. Ihr werdet enttäuscht sein, dass ihr 15 bis 20 Euro rausgehauen habt nachher.
Ja.
Ich bin auch der Einzige in meinem Bekanntenkreis, der diesen Film in der Sammlung hat. Muss ich dazu sagen, ich kenne keinen, der den sonst besitzt.
Nee, das kann ich gut nachvollziehen. Und gerade beim zweiten kann ich es sehr, sehr gut nachvollziehen.
Ja, weil jetzt kommen wir zu Shadow Warriors. Er hatte noch nicht mal den Titel Shadow Warriors 2 eigentlich. Shadow Warriors Rache um jeden Preis.
Ja.
Der Cast hat sich bei den Good Guys nicht verändert. Das ist schon mal positiv anzumerken.
Es sind wirklich alle wieder dabei. Alle, die noch leben. Es leben ja fast alle.
Ja, es leben ja fast alle. Als Bösewicht haben wir dieses Mal jemanden, der nicht so bekannt ist. Das ist Gerard Plunkett.
Der sagte mir gar nichts zu dem Zeitpunkt.
Ja, ich überlege gerade, ob man den aus irgendwas kennen muss.
Sicherlich nicht.
Also sein Gesicht habe ich mal gesehen gehabt.
Ja.
Aber der hat in Stargate mitgespielt, in Akte X. Der hat in Serien ganz viel mitgespielt. Er hat in der Highlander-TV-Serie mitgespielt. Da wird man ihn vielleicht mal gesehen haben irgendwie. Aber filmmäßig ist er jetzt nicht so bekannt.
Nein.
Obwohl ich sagen muss, dass er, obwohl der Film, der nicht so doll ist, da kommen wir gleich drauf, er gibt einen guten Bösewicht ab eigentlich.
Ja.
Fand ich zumindest. Ich fand ihn streckenweise interessant gespielt.
Ja.
Wenn wir diese Hanebüchen-Erklärung nicht hätten, warum er so aussieht, wie er aussieht, das ist nämlich im Rahmen der Geschichte sehr interessant. Ja, man denkt, man hat eigentlich eine recht interessante Geschichte, die zwar auch belanglos ist, aber die ein bisschen interessant ist, wenn der Film beginnt, denn wir sind in Österreich und unser Team bricht bei einem reichen Schnösel in die Bude ein. Shannon Tweed darf direkt mal wieder verführen, wie sie es im ersten Film auch schon gemacht hat. Und es geht darum, einer Mutter ihr Kind zurückzubringen, das vom Vater gegen den Willen der Mutter nach Österreich entführt worden ist. Und natürlich ist der Typ stinkereich, die schleichen sich total unauffällig in ihrer Kampfkleidung auf diese Party. Klettern dabei einen Berg hoch, sehr dramatisch, weil unser Hulky stürzt fast ab.
Ja.
Ja, das ist sehr dramatisch. Ich meine, aber da hat der Film noch schöne Landschaftsaufnahmen. Die Sequenz in diesem Haus dauert eine halbe Stunde, da ungefähr. Da denkt man, ach, wie wollen sie das jetzt auf anderthalb Stunden strecken? Es ist auch nicht uninteressant, also die erste halbe Stunde. Und dann, wird das Kind befreit und dann geht der eigentliche Film erst los, weil die Shadow Warriors haben sich eigentlich zur Ruhe gesetzt.
Ja, hätten sie es mal vorher getan. Bevor du weiterredest, schöne Landschaftsaufnahmen, dann kann ich ein Reisevideo gucken. Das brauche ich nicht.
Ich wollte was Positives hervorheben.
Ja, das hätte es mal sein lassen. Es gibt nichts Positives an Shadow Warriors 2, obwohl der auch schon wieder von John Cassar ist. Da zweifle ich jetzt, ich glaube, ich muss 24 nochmal gucken. Nein, 24 war toll. Aber der hat in den paar Jahren wirklich dazugelernt, weil Shadow Warriors 2 ist von 98 und diese ganze Entführungsgeschichte, es ist alles so billig und der Film hat eine noch wesentlich billigere Optik als der erste und hat ein extrem milchiges, verschwommenes Kackbild, wie es billige US-Fernsehproduktionen zu der Zeit hatten. Das sieht aus wie diese ganzen Abilities-Filme und so. Zärtliche Cousinen. Nur, dass da Shannon Tweed sie nicht auszieht.
Was für ein Vergleich, aber der passt irgendwie.
Ja, es ist ja so. So, und dann kommt diese Entführungsgeschichte und denkt man, naja, mal sehen, ob sie bei diesem Fernsehfilm das auf 90 Minuten dann füllen können. Nö. Sie haben Serienfolgen Laufzeit und dann kommt plötzlich eine komplett andere Handlung. Halleluja!
Da geht's um Bioterror.
Da geht's um Bioterror und der Böse möchte vor allen Dingen Hulk Hogan, und das ist mein Highlight, er möchte ihn töten. Und zwar wirklich qualvoll. Und was macht er? Er
geht. Aber vielleicht sollte man noch erwähnen, dass vorher Hulk Hogan den erkennt, obwohl der Bösewicht sich das Gesicht hat operieren lassen.
Aber der Böse sagt dann, ich hatte dieses Gesicht auch nicht gewollt, aber das andere, dann hätte es jetzt zwei Brad Pitt gegeben. Boah.
Ja,
also,
das ist Hammer, boah, ne?
Also,
ja, aber da, ich glaube, das ist, glaube ich, wirklich der deutschen Synchro geschuldet.
Nee, ich glaube, das ist auch im Original echt der coolste Spruch ever.
Ich kann es nicht sagen, meine DVD hat nur eine deutsche Tonspur, also.
Es ist der coolste Spruch ever und ever. Es ist einfach so geil. Also, dass ich nicht darauf gekommen bin.
Ja.
Deswegen hat unser Ex-Chef auch nicht das Brad Pitt-Gesicht, aber egal.
Wir müssten aber auch noch erwähnen, dass er drauf kommt, sie benutzen doch auch nachher Hightech-Computer, die so aussehen, als wären sie schon 20 Jahre alt.
Ja, Hightech.
Dann dödelt jemand auf den Tasten rum, tuk-tuk, ach, das ist er.
Ja, aber das ist aber nicht, was ich sagen wollte, denn wie töten wir jetzt Hulk Hogan? Wir könnten, ihr will ihn leiden sehen. Dann könnt ihr ihn ja lebendig häuten. Nein, er ruft bei John Carpenter an und holt sich die Klapperschlangenspritze, jagt Hulk Hogan die Spritze rein und in 72 Stunden bist du tot. Und du wirst jetzt immer schwächer und kränker werden. Das ist voll fies von mir. So.
Also quasi so, ich gebe dir noch genug Zeit, mich fertig zu machen.
Ja, ja. Ob's ihm wohl gelingt?
Ja, natürlich. Ich denke, da spoilern wir nicht, wenn wir sagen, das gelingt ihm. Ja. Aber weißt du, was das Schlimme ist bei diesem Film? Na? Du denkst, okay, dann sieht man einen billigen Sprengkopf von einer Biowaffe. Man denkt, ist alles noch okay. Der steht zumindest in irgendeiner Halle, wo man denkt, ja, okay, ist eine Biowaffe. Wenn sie die abschießen, um die USA auszulöschen. Ne? Also man hat zumindest so einen Plot, wo man denkt, okay, ist halt ein Billigfilm, aber der Plot ist irgendwo da.
Ja.
Aber dann ist es geil, wenn er dann so Richtung Finale geht. Und irgendwie versucht, den Typen aufzuhalten und dabei in irgendeiner Location kämpft, die aussieht, als wäre es ein Hinterhof mit einem Hühnerstall, wo ein paar Soldaten rumstehen.
Ja.
Und er schleicht sich immer so um die Ecken, dann gibt es lautlose Genickbrüche und... Aber geschossen wird, also es wird auch viel weniger geschossen im zweiten Teil. Mhm. Also ist mir zumindest so aufgefallen. Ist so. Ja, also hier wird mehr so mit der Hand gearbeitet.
Ja.
Leider trifft die gute Handwerksarbeit nicht auf den Film zu, weil wo wir jetzt gerade noch gesagt haben, der erste ist okay,
ja,
was jetzt auch kein Qualitätsprädikat ist, also der zweite ist wirklich scheiße.
Ja, der zweite ist furchtbar scheiße. Er sieht, wie gesagt, er sieht furchtbar aus von der Optik und was noch mal erschwerend hinzukommt, die Synchro ist auch wesentlich beschissener, weil...
Ich glaube, nur Hogan haben wir mit der richtigen Stimme.
Hogan haben sie ich glaube, bei Shannon Tweed auch, da muss ich jetzt lügen, aber Kyle Weathers hat... Hä? Weiß ich nicht wen, und von Danneberg ist auch keine Spur mehr. Also, wir haben da eine Billig-Synchro aus dem Grund, weil der Film auch einfach kacke ist und weil Ufa wahrscheinlich da nun gar nichts mehr erwartet hat, dass der irgendwas reißen könnte.
Ja, aber das wundert mich, weil der ja auch von Ufa kam. Also, und die sind bei uns, ich glaube, relativ zeitnah erschienen, der erste und der zweite, dass man die nicht einfach in einem Rutsch durchsynchronisiert hat.
Nee, die sind ja, ich weiß nicht, ob sie in einem Rutsch kommen, keine Ahnung. Jedenfalls haben sie beim zweiten kein Geld mehr ausgegeben. Und warum auch, der Film ist einfach unfassbar schlecht. Also, den zweiten, das kann man sich wirklich schenken. Der hat jetzt auch kein Ende. Natürlich stirbt Hulk Hogan nicht. So,
natürlich
ich spoilere das jetzt mal, weil es hätte natürlich, da es nur zwei Filme gibt aus dieser Reihe, dann auch ein schöner Abschluss sein können. Haha, der geht drauf und stirbt den Heldentod. Nein, nein, nein. Das ist einfach, nein, das ist wirklich belanglose, Spät-90er-Jahre-Rotz-Action gewesen.
Ja, und das Schlimme war, er hatte das schönere Cover in den Videotheken, also hatte ich hohe Hoffnung, weil da ist eine riesen Explosion im Hintergrund, da rennen unsere Shadow Warriors.
Das war ein hässliches Ufa-Fotocover, das fand ich auch furchtbar.
Ja, aber verglichen mit dem ersten Teil hatte der Shadow Warriors 2 das schönere Cover.
Ja. Also
zumindest versprach das Cover. Man sieht auch, man hat auf dem Backcover gesehen, wie Hulk Hogan an einem Flugzeug hängt. Das sieht jetzt auf dem Foto noch okay aus.
Ja.
Aber wenn man das dann in Bewegung sieht, da vergeht's einem.
Ja.
Also dann hängt er an diesem Flugzeug und du denkst dir nur, wo sind die Schnüre, die dieses Modell gerade in der Luft halten?
Ja, also wie gesagt, Shadow Warriors, wer den irgendwie günstig mal erwischen kann, kann sich den holen, wenn er Bock drauf hat. Shadow Warriors 2 auf jeden Fall liegen lassen, auf jeden Fall. Sprengkommando holen, Kassette oder DVD sofort sprengen lassen, dass sich das niemand mehr angucken muss. Das waren 90 Minuten John Cassar, echt? Ich bin völlig geschockt, wie kann der sowas gedreht haben, nur 4 Jahre bevor er bei 24 angefangen hat, weil 98 zu 2002, 4 Jahre.
Ich hätte bei John Cassar beim zweiten Teil eine Steigerung erwartet,
ja,
ganz ehrlich.
Ja, er war vielleicht noch zugekokster.
Ja, also wie gesagt, selbst wenn es ein durchschnittlicher Film gewesen wäre, dann hätten wir 2 durchschnittliche Filme gehabt in einer belanglosen Filmreihe, die man sich aber durchaus mal angucken kann, aber so ist es wirklich, Shadow Warriors hört nach Teil 1 auf.
Ja, der zweite hat einfach kein Budget und auch kein Drehbuch, also der hat wirklich kein Budget gehabt, das merkt man. So, das war nix.
Na, sie haben ja noch nicht mal mehr irgendwelche B-Schauspieler aus der alten Actiongarde kriegen können.
Nö, das, was sie vorher hatten, der Carl Weathers.
Wenn, wenn ich da jetzt einen Treat Williams gesehen hätte als Bösewicht oder so, irgendwas Cooles, weißt du?
Da war kein Geld für
nichts.
Da. Nee, gar nichts.
Nichts?
Gar nichts. Nichts,
gar nichts.
Ja?
Tja. Vielleicht haben sie dem von dem Budget gedreht, was von Teil 1 noch übrig geblieben ist.
Ja. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ganz, ganz schlimm.
Nee, das war nix, aber hey, ich meine, über solche Filme muss man auch mal sprechen, weil Richtig. Die gehen ja am Kollektivbewusstsein vorbei, ob jetzt zu Recht oder nicht, lassen wir mal dahingestellt.
Richtig.
Aber es gibt vielleicht tatsächlich Leute draußen, die sich jetzt denken, der Scheiß ist genau das, was ich sehen möchte.
Und ich spoilere jetzt schon mal so ein bisschen und sage, in eine ähnliche Richtung wird es demnächst gehen.
Wow. Nur besser.
Nur besser, nur viel besser.
Aber jetzt kommen wir doch mal von platter Action zu einem sehr erfreulichen Film. Aber den stellt der Christian vor, würde ich sagen.
Ja, es geht um einen Film. Also der erste Film, den ich mir ausgesucht habe, ist ein Film, der mir schon am Herzen liegt. Und zwar haben wir ja seit kurzem freitags die Filmabreihe. Und die wird so, ja... Sie wird angenommen, teilweise. Film ab, das muss man jetzt dazu sagen, wurde von der Lübecker AGE und der Invia-Stiftung ins Leben gerufen. Es waren 14 sechsmonatige Kurse. Mittlerweile ist der Kurs leider nicht mehr, aus Einspargründen. Bei dem Kurs wurden Jugendliche, die nicht vermittelt wurden, halt mit einer Arbeitsmaßnahme auf dem, ja, auf das Leben danach eingestellt. Viele von ihnen kamen aus schwierigen Situationen, einige hatten es dann nicht so schwer. Die haben sich beim Kurs halt beworben und wurden halt auch so ein bisschen nach Talent ausgesucht. Und die haben innerhalb von 6 Monaten einen Filmkonzept gemacht. Sie haben das Drehbuch geschrieben, sie haben den Film gedreht, sie haben die Locations natürlich vorher rausgesucht. Der Film wurde geschnitten in der Zeit, sie haben den Film in den 6 Monaten alle 14 Kurse tatsächlich auf die Leinwand gebracht. Also es endete immer mit einer Filmpremiere. Und diese Filme sind von erstaunlich gut bis zu wirklich grandios genial gelungen. Und die steigern sich so ein bisschen. Also der erste Film, 8GB, ist ein netter Gangsterfilm. Der zweite Film wäre wahrscheinlich ein netter Film über ein junges Mädchen, das in eine Sekte rutscht geworden, stand unter einem schweren Schicksal und ist dadurch ein entscheidend besserer Film geworden. Denn die junge Hauptdarstellerin, die die 17-jährige Leo spielt, die Jane Wild, wahrscheinlich heißt sie Jane, ich kann es nicht genau sagen, die hat zu Hause also wirklich Probleme. Ihr Vater ist gestorben vor einigen Jahren, ihre Mutter ist wieder neu verheiratet mit einer, wie würde Zocki so schön sagen, Gesäßöffnung. Jawohl. Hartmut.
Ja, das trifft.
Hartmut Lange, Theaterschauspieler, den kann man auch in Herrn Lehmann zum Beispiel sehen. Da ist er der Kneipenwirt, ein ganz toller Schauspieler, der sich in diesen Kurse, in diese Kurse sehr eingebracht hat. Der hat also später auch das Schauspieltraining mit den Kindern übernommen, hat in fast jedem Film eine Rolle und er spielt hier so erfrischend ekelhaft, dass man immer so denkt, so, du blöde, dumme Sau. Was machst du da eigentlich?
Das hält er konsequent über den Film auch durch, muss man sagen.
Ja, das hält er also wirklich bis zur letzten Minute, hält er das wirklich durch. Er ist echt ein ekelhafter Schleimscheißer. Und die Mutter ist auf ihn reingefallen und die Tochter hat ein Problem. Und sie kommt weder in der neuen Schule klar, noch kommt sie eben zu Hause klar. Und sie wird nachher in... fällt nachher in Sektenkreise. Das ist sehr interessant erzählt. Problem an dem Film war halt, dass dieses Mädchen nach 2 Wochen Dreh den Kurs geschmissen hat. Und war keine Zeit mehr, einen kompletten Neustart zu machen beim Dreh und eine neue Darstellerin auszusuchen. Also hat man tatsächlich die Sachen umgeschrieben. Und jetzt ist es ein Film, der nicht mehr linear erzählt wird. Also es passiert etwas in dieser Sektenzeit, und das macht der Film einem erst, also man braucht ein bisschen, um aufzukommen, was passiert da wirklich und was ist da passiert. Und es ist sehr interessant erzählt und es ist mit ganz viel, wie ich sagen muss, Leidenschaft auch gespielt worden, weil alle, auch von den Schülern, spielen wirklich, wirklich gut. Da ist kein Totalausfall bei. Ich meine, das sind Leute, die haben, als sie angefangen haben am ersten Kurstag, haben die von Filmen überhaupt keine Ahnung gehabt. Die haben RTL geguckt vielleicht. So, das war deren Film oder die waren vielleicht mal im Kino, aber die haben nie geschauspielert, die haben nie irgendwie vor der Kamera oder auf der Bühne gestanden und dafür machen die das erstaunlich gut und die Geschichte hat keine gestellten Dialoge, die Dialoge klingen wirklich super, also sind glaubwürdig geschrieben, der ganze Film ist sehr kurzweilig, er geht 47 Minuten und er ist zum Ende hin sogar recht spannend und hat ein geiles Finale.
Jo, ja, das hat er. Na, also ich habe dich jetzt einfach mal reden lassen, ja? Weil du bist ja näher an der Materie dran als ich, weil du ja auch teilweise mit den Leuten da Kontakt hast, die da involviert waren.
Ja, ich bin auch in kurzen Cameo-Auftritten in ein, zwei Filmen dabei, aber zu denen kommen wir später. Aber
die bekommen wir noch.
Naja, das kommt alles
noch. Ja, aus meiner Sicht, als jemand, der den Film jetzt zum ersten Mal gesehen hat, also ich habe ihn wirklich heute am Tag der Aufnahme geguckt, kurz bevor wir aufgenommen haben. Das ist ein Film, ich wäre froh, wenn ich mir Zeit gehabt hätte, ihn auf mich wirken zu lassen. Also kann ich jetzt nur von meinem ersten Eindruck sprechen.
Ja.
Es ist eine ernste Geschichte, was man bei, ich sag mal salopp, Amateurprojekten seltener hat. Das ist wirklich eine durchdachte Geschichte, die da erzählt wird. Und hätte ich nicht gewusst, dass es da im Vorfeld Probleme gab während der Produktion. Ich hätte es nicht gemerkt, weil es alles sehr elegant gelöst ist, wie wir eben schon gehört haben. Man kommt auch bis kurz vor knapp eigentlich nicht drauf, was da, ja, in welchem Rahmen die Handlung hauptsächlich erzählt wird. Und was mich bei dem Film begeistert hat, ist einfach die Thematik, weil hier haben Jugendliche mit Problemen einen Film gedreht über Jugendliche mit Problemen. Und der ist sehr detailliert erzählt, trotz der Kürze. Der ist vor allen Dingen sehr realitätsnah erzählt. Da kann ich aus dem Nähkästchen sagen, ich habe früher mal in nicht so guten Kreisen verkehrt. Und da konnte ich ein paar Sachen nachempfinden, gerade was falsche Freunde, richtige Freunde angeht und Freunde, denen man dann fälschlicherweise vertraut, weil man denkt, dass sie Freunde sind. Mhm. Das sind Sachen, da konnte ich mich gut reinversetzen und der Film ist ein Faustschlag ins Gesicht irgendwo, finde ich, weil er tut weh. Wenn man, ja, wenn man sich ein bisschen mit der Materie auskennt, dann tut er besonders weh. Ich weiß jetzt nicht, wie er auf jemanden wirkt, der sich nicht mit solchen Thematiken auskennt.
Also ich kenne mich, bei mir, sorry, ja? ich kenne mich nicht mit solchen Thematiken wirklich. Also ich habe das, mich hat das nicht so getroffen. Also mich hat der Film aber doch sehr, sehr bewegt. Und ich finde auch, dass er sehr glaubwürdig erzählt ist.
Das liegt auch einfach daran, ich denke, hier merkt man auch, dass Jugendliche am Werk waren, die sich zum Teil, der eine mehr, der andere vielleicht weniger, auch mit solchen Geschehnissen identifizieren können.
Richtig, richtig.
Und das teilweise wirkt nicht wie gespielt, es wirkt so wie tatsächlich erlebt. Und das ist etwas, das ich dem Film hoch anrechne und das ist, obwohl das erst der zweite Film aus der Reihe ist, den wir vorgestellt haben, der zweite Langfilm, den wir vorgestellt haben, ist es schon einer, der bei mir auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen hat und den werde ich mir auch ins Regal stellen auf kurz oder lang, weil es ein ganz fantastisch durchdachter und konzipierter Film ist, der, da merkt man einfach, da sind Profis im Hintergrund, die angehende Profis ausbilden. Da werden sicherlich einige davon noch eine Karriere vor sich haben, denke ich mal. Ja.
Tatsächlich, also da ist tatsächlich auch jemand wie Jonas Neitzel, der spielt eben da auch mit, der hat es tatsächlich geschafft, der hat jetzt zuletzt hinter der Kamera beim Polizeiruf 110 zum Beispiel gearbeitet und nein, kein Statistenjob, der macht eben Kameratechnik, Kamera, der konzipiert die Kamerakranen, aufbaut und so, also der hat das schon geschafft. Wir haben eben auch, wie gesagt, wir haben Hartmut Lange als Schauspieler, wir haben Evelyn Luca, das ist auch eine Theaterschauspielerin, wir haben Gerald Pfaff, den habe ich auch schon ein paar Mal besetzt, der ist toll. Der spielt den charismatischen Sektenführer, das ist
der ganz so nett. Schön mit so viel Ironie auch gespielt ist, also er wirkt ja eigentlich überzeichnet, aber das ist genau das, was den Eindruck hinterlässt, finde ich.
Ja, Und das ist das Schöne, der Film ist eben nicht furztrocken erzählt. Also die Jugendlichen, Regie übrigens grandios, Fabsi King, der hat nach den Kursen auch noch Kurzfilme gedreht. Wenn man mal so ein bisschen rumforscht, findet man einen Teil von denen auch im Netz. Der hat wirklich tolle Arbeit geleistet. Der Film hat tolle Bilder. Es ist eben keine Amateurproduktion. Die hatten für jeden Film also roundabout 4.000 Euro Budget und die haben natürlich die Technik, die sie immer eingekauft haben, für den nächsten Film behalten können, bis irgendwie 2-3 Kurse vor Schluss tatsächlich mal das Büro ausgeraubt wurde über Nacht. Dann hatten sie ihre leichte Technik-Einbußen, also bei den letzten 1-2 Filmen hatten sie echt Probleme. Jedenfalls, das ist schon... Die haben nachher, die waren mit die ersten, die mit einer Kameradrohne gearbeitet haben. Das ist nicht bei dem Film, aber ich glaube beim 7. ging das dann los mit Kameradrohne und so. Und das war dann, ne, irgendwie 2012 oder 2013. Also das ist schon beeindruckend, was die gemacht haben, finde ich. Und deswegen kann ich da wirklich nur aufrufen, Leute, den Film findet ihr auf unserer Seite in der Filmabreihe. Da ist die Kritik und unten ist der Link zum Film. Den Film gibt es kostenlos im Netz. Guckt euch den an, ladet euch den vielleicht runter, sichert euch den, das ist er wert. Man kann ihn legal runterladen dort, das ist kein Problem. Auch den 8GB kann man wirklich gucken, wobei der 8GB gegen den von hier bis jetzt, da liegen wirklich Welten zwischen. Ja. So, also, man merkt also, dass das viel konzipierter und viel durchdachter ist und das wird sich im Laufe des Kurses noch weit, weit steigern, Leute. Also wenn ihr euch diese Gratisfilme nicht anguckt, ihr verpasst echt was und es wäre schade, wenn diese ganze Arbeit nicht mal gewürdigt wird mit Leuten, die sich das angucken und vielleicht auch mal einen Kommentar hinterlassen, weil viele von den Leuten, die das gemacht haben, mit denen habe ich heute noch Kontakt und die könnten das auch auf Facebook und so lesen, die würden sich sicherlich freuen, wenn die wüssten, dass es Leute gibt, die diese Filme heute noch gut finden.
Ja, ich meine, das ist ja auch ein Thema, was eigentlich immer aktuell ist. Das ist ja jetzt kein Film, der irgendwie so ein Produkt seiner Zeit ist, sondern es ist ein Film, den kannst du auch in 20 Jahren noch gucken. Ne? Und was ich halt vielleicht abschließend noch sagen möchte, was ich halt an dem Film, ich habe ja jetzt mehr Hintergrundinformationen als der den Film bei Vimeo anklickt und sagt, ich gucke mir den jetzt mal an. Ich bin ja da ein bisschen mehr im Thema, weil ich ja schon viel im Vorfeld erfahren habe und mir tut es um die Hauptdarstellerin ein bisschen leid, weil sie sehe ich in dem Film als eine, die schon so wirkt, als hätte sie ein bisschen Talent für die Sache und sie macht das eigentlich, also für meinen Blick auch mit Begeisterung. Ich finde es schade, dass da was genau passiert ist, werden wir natürlich nicht sagen, das geht in die Privatsphäre. Ja. Ja. Aber es gibt halt Gründe, warum sie nicht mehr dabei ist und das finde ich sehr schade, weil sie hat mich in dem Film schon überzeugt. Mhm.
Das stimmt. Aber wie gesagt, sie haben das super geregelt. Also man hat das wirklich so gedreht, dass es, wenn man es nicht wüsste, also ich weiß es nun, wenn man darauf achtet, dann merkt man es, aber wenn man es nicht weiß, wird man es niemals merken, dass da was geändert wurde und dass sie teilweise eben geschickt drehen mussten, um fehlende Szenen zu überspielen. Das ist hervorragend geworden. Also der Film ist wirklich toll.
Definitiver Geheimtipp. Den man gesehen haben sollte. Es muss nicht immer Hollywood sein, Leute.
Nein, es kann auch Lollywood sein.
Ja, genau. Nee, genau. Das ist einfach, springt mal über euren Schatten, legt die Blu-rays beiseite, die ihr bei Saturn kaufen könnt und klickt einfach mal drauf.
Ja, 47 Minuten eures Lebens werdet ihr übrig haben.
Ja, also das könnt ihr auch mal morgens auf der Fahrt zur Arbeit, in der Bahn oder so.
Nicht im Auto, ich gucke gerade.
Nein, nicht im Auto, aber für eine Bahnfahrt hat er genau die richtige Länge.
Kinder, macht nicht, was der Onkel sagt.
Nein, also das ist wirklich ein ganz toller Film. Den würde ich auch empfehlen, auf jeden Fall.
Kommen wir jetzt nach diesem Drama zu einer weiteren herzergreifenden Geschichte. Es geht hier um einen Film, den ich im zarten Alter von 16 Jahren, 91 war es, das weiß ich noch, da bin ich in die Videothek gegangen und da habe ich schon angefangen, so mit meinem ersten Ausbildungsgehalt mir Filme zu kaufen. Und die Videobox in der Fregattenstraße war das damals von so einem jungen Pärchen betrieben. Er war immer so ein bisschen unfreundlich, weil ich war schon mit 14 Jahren mit der Karte in der Videothek und das wollte er nicht so gern sehen, weil er immer Angst hatte, dass er Ärger kriegt. Und so eine Frau, der das scheißegal war, die mich sofort in die Horrorecke gelotst hat, ich höre Kanzleien, mach. Wenn deine Eltern sagen, ist okay, ist mir doch egal. Der hatte aussortiert mal wieder. Und da stand ein Film von der Firma Madison Video, die ich nicht kannte, ein Horrorfilm für 10er. Und ich gab ihm dann die Kassette hin und meinte, hier, den will ich kaufen. Und er guckte mich an und meinte so, hast du aber Glück gehabt. Und ich meinte, wieso? Den wollte ich gar nicht in den Verkauf stellen. Den musste ich aussortieren, der ist verboten worden heute. Aber ich gebe ihn dir. Schwupps hatte ich dann Tanz der Dämonen in Händen und dachte,
oh, du glücklich.
Ja, dachte ich auch erst, bis ich dann Tanz der Dämonen zu Hause reingelegt habe. Und dazu muss ich sagen, dass Tanz der Dämonen in wirklich jeder Splatter-Szene geschnitten war. Und zwar so geschnitten war, dass der Splatter-Effekt rausgeschnitten wurde. Scheißegal, waren aber Szenenübergänge. Das heißt, man hat einfach nur den Splatter aus der Szene rausgeschnitten und den Rest der Einstellung, der teilweise Millisekunden war, den hat man drin gelassen. Das sah natürlich hervorragend aus. Der hatte dutzende Schnitte und war eigentlich unanschaubar. Ich habe den dann später von einem Kumpel, der hatte dann sein Holland-Tape deutsch vertont. Und es gab auch irgendwie eine komplette deutsche Tonspur, es muss eine Pressekassette gegeben haben, in minderer Qualität. Also der Film ist mittlerweile auch auf DVD, ich weiß gar nicht, ob... es gibt ihn als Schweizer DVD auf jeden Fall, es gibt auch eine ungeprüfte DVD mittlerweile.
Es gibt ihn bei uns mittlerweile auch in Hardboxen
zu kaufen. Retrofilm hat ihn auch rausgebracht. Ja, ja. Also es gibt ihn mittlerweile ungekürzt, er ist aber beschlagnahmt, immer noch. Und das ist total lachhaft. Denn Tanz der Dämonen, der nicht umsonst so heißt, im Original heißt der Demon Wind, hat schon auf dem Cover ein Fenster. Draußen sieht man, dass ein Dämon ist. Die Vorhänge flattern wie bei Tanz der Teufel und die Krallenhand kommt unter dem Fenster hervor. In der Realität bedeutet das, irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts wohnt eine Hexe in einem Haus und sie will das Böse fernhalten. Und ihr Mann, der steht neben ihr und sie sagt, ich habe kaum noch genug Kraft, um das Böse fernzuhalten. George, sag doch was. Und sie klammert sich an ihren George und George steht da mit seiner beigen Jacke und plötzlich fällt ihm George der Kirschmilchreis aus dem Gesicht. Übrigens auch eine Szene, die in Deutschland tatsächlich geschnitten war. Also dieser weiß-rote Schleim, der ihm aus dem Mund fällt, das ist tatsächlich rausgeschnitten gewesen. Wahrscheinlich hatte man Glockenseil noch vor Augen und dachte, gleich kommen die Eingeweide. Nein, es war einfach nur so, ich hab Milchreis, schmeckt nicht.
Es sah so aus, als wenn ich jetzt morgens beim Zähneputzen aufstoße, dann sieht's auch so aus.
Ja. Wundervoll,
und das ist ja so gruselig.
Er hat dann ja auch sofort super Akne.
Ja, aber da ist da genau das, worauf ich gerade hinaus wollte. So. Er hält sich die Hände vors Gesicht und dann hat man immer einen Umschnitt gemacht, wo sie das Make-up geändert haben, weil man keinen Übergang gedreht hat. Dann wird immer wieder auf die Frau zurückgeschnitten, wieder auf ihn, dann sieht das Gesicht wieder anders aus. Das ist total unauffällig gelöst.
Ja, gut, okay, das ist halt diese Art Film, das ist halt die Mittel. Die Geschichte ist es ja, die zählt. Und die Geschichte ist ja so wirklich auch... Also, er verwandelt sich halt in den Dämon und sie, nein, George, nicht auch du... Sie greift dann in letzter Sekunde zu ihrer einzigen Rettung. Da steht nämlich so eine Weihnachtsmarkt-Schneekugel, die man kennt, wo man dann drin schüttelt und dann fällt so der Schnee runter. Und die greift sie und sagt, George, du weißt, wenn ich sie fallen lasse, dann ist das unser aller Ende.
Ja, und so kommt's.
Weil dann der Fußboden dann nass wird. Und George guckt sie dann an, hat mittlerweile auch so ein Dämonengebiss, das sieht ganz geil aus, ist aber unpraktisch zu sprechen. Er sagt auch in der deutschen Synchro dann, und jetzt, mein Schweinchen, wirst du sterben. Und geht auf sie zu. Und dann sieht man so, man sieht nicht mehr ihren Kopf. Er geht ja mit seinen Zähnen in Richtung Kopf bei ihr. Und dann plätschert so ihr Blut auf die Schneekugel runter. Das spritzt nicht, das läuft. So als wenn jemand eine Milchpackung ausgibt. Oder so den Himbeersirup. So hier, das ist das Blut. Und dann lässt sich natürlich die Schneekugel fallen und dann gibt es eine riesen Explosion und das Haus und der Dämon ist weg.
Ja, da interessiert mich aber schon, warum explodiert diese Schneekugel? Das wird uns nicht wirklich erklärt. Das
ist eine IS-Schneekugel für den Weihnachtsmarkt nächstes Jahr.
Ja, aber ich meine, sie schmeißt die ja noch nicht mal, sie fällt ja runter.
Ich hoffe, ich habe jetzt keine Paranoia geschürt mit dieser Aussage.
Nein, also liebe Familien da draußen, wenn euch an Weihnachten eine Schneekugel runterfällt, macht euch keine Sorgen, euer Haus explodiert nicht.
Der Film macht dann jedenfalls einen Zeitsprung und wir sehen in der Jetztzeit, das muss also so 89, 90 gewesen sein, der Film ist 90 erschienen, ein junges Pärchen, das irgendwo in der Villa Pampa rumfährt, irgendwo im tiefsten Herbst, in irgendeiner entlegenen Gegend, wer weiß, ob das wirklich die USA waren, ich habe keine Ahnung, wo die gedreht haben, und da halten sie dann bei einer Tankstelle, wo ein Priester ist, wo sie noch ein Käffchen trinken.
Ja, und der Priester hat ja auch eine gruselige Geschichte zu erzählen, die er vorher noch niemandem erzählt hat.
Niemand! Hier kommt nie jemand lang.
Nein, nein, er hat ja geschwiegen. Bis heute.
Ja, warum er sich an dem Tag aber umentschieden hat.
Ja, weil sie nerven ihn ja. Sie müssen ja zur Farm des Vaters des Protagonisten. Weil der Vater hat sich ja die Pulsadern aufgeschnitten. Den Grund erfahren wir aber auch nicht.
Dazu muss man sagen, dass der Vater, der Sohn ist von dem Pärchen George und wie auch immer sie hieß, am Anfang, der hat dieses Massaker und die Explosion überlebt.
Das ist schon sehr verwirrend, direkt am Anfang. Also irgendwie sind die alle miteinander verwandt auf jeden Fall. Richtig.
Und er will jetzt seinen Vater aufsuchen in der alten Hütte, die übrigens immer noch fast genauso abgebrannt aussieht wie vorher. Das ist sehr interessant.
Ja, das ist ja das Geile. Du siehst von außen eine relativ kleine Ruine und wenn die da drin sind, ist das Ding riesig.
Ja, er kriegt jedenfalls eine Gruselgeschichte von dem, ne, und geht da nicht hin, ihr seid alle verflucht, you're doomed. die fahren dann natürlich trotzdem dahin, und zwar nicht alleine, weil sie hat sich gedacht, hey, wenn wir das hier schon machen und deinen Vater aufsuchen, der irgendwie todsterbenskrank ist und überhaupt ist alles im Arsch und er ist ja sogar tot und es ist alles im Arsch und komm, deine ganzen Freunde kommen, wir machen voll Party und dann kommen die geilsten Freunde der Welt.
Das sind alles, das sind ja so hohle Nüsse, einer nach dem anderen.
Das sind alles Arschlöcher. Wir haben zum Beispiel die blonde Schmalzlocke, der so neureich ist und mit seiner Freundin angibt und jedes Mal zu jedem, was sie Dämliches sagt, sie ist halt ein bisschen, ich bin dumm, du kannst mich gut ficken, ist sie drauf und er immer so, und deswegen habe ich sie mir angelacht. Und diesen Satz sagt er, glaube ich, 10-mal im Film, deswegen habe ich sie
mir angelacht. Ja, das ist furchtbar. Mein Liebling ist ja der Nerd, mit der aber auch das hässlichste Mädchen aus der Truppe hat.
Der ist auch der Nerd, der kann froh sein, dass er überhaupt ein Mädchen hat.
Ja, aber der Nerd ist toll, weil der hat auch so eine schönen Seitenscheitel gekämmt und wie ein Nerd das braucht, hat der so eine Buddy-Holly-Brille auf der Fresse.
Ja.
Und dann und natürlich so auch die passenden Klamotten, wie man sich halt so einen 90er-Nerd vorstellt. Das ist also gar nicht Stereotyp, was wir da serviert kriegen in dem Film.
Wir haben auch noch Siegfried und Roy.
Ja, die zwei haben wir auch noch, das also Zauberpärchen.
Das Zauberpärchen, ja. Das mit Rauchbomben angefahren kommt und eine unglaubliche Nummer mit einer Getränkedose abzieht, die allerdings im Schnitt nur so entstanden ist, wie man auch ganz schnell merkt. Heidewitzka.
Und nicht auf das Kaninchen treten, ganz wichtig.
Ja, nicht auf das Kaninchen treten.
Also, wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden, schaut euch das an, dann wisst ihr genau.
Also diese Figuren was sind einem gleich sympathisch. Da tut's in der Seele weh, wenn die erste abtritt.
Und die tritt vor allen Dingen sehr geil ab, das ist ja das.
Ja, aber das will ich gar nicht spoilern, aber das ist schon ziemlich cool.
Was ich aber erwähnen muss, also es tritt dann eine Dame ab.
Ja.
Wer das ist, sage ich jetzt nicht, aber die Reaktion des Freundes, die haben alle einen Freund, also wisst ihr gar nicht, von wem wir reden, ist so geil, weil er guckt so demonstrativ in die Kamera und zieht die Mundwinkel nach unten.
Ja.
Und danach ist Ruhe. Ja. Danach sind alle wieder super drauf.
Ja, sie ist halt vergessen.
Aber das passiert jedes Mal.
Das ist ja aber auch schon lange her, dass sie zusammen waren. Das ist ja schon 5 Minuten her. dann kann man das auch mal vergessen. So, man muss ja auch mal irgendwann drüber weg sein. Die tritt sehr geil ab. Das ist die Stärke des Films mitunter, mit eben diesen trashigen Dialogen, die ich als Stärke sehe bei diesem Film, sind es die kreativen Morde. Und natürlich kommen die Opfer, wir sind ja hier bei einem Tanz der Teufel Rip-Off, die kommen dann natürlich wieder.
Natürlich, die sind dann, manchmal kommen sie wieder, hier kommen sie immer wieder.
Hier kommen sie wieder und entweder sie stehen da und machen sich nackig, komm her, komm raus zu mir, komm zu mir, titten. Oder sie.
Ja, das ist so die erste gruselige Begegnung mit den Dämonen, die richtige Begegnung. Ne?
Oder, und den muss man spoilern, es kommen dann auch, also zwei von denen kommen als Dämonen wieder und es wird im Original gesagt, dass sie sagen von sich selbst, sie seien die gruesome twosome.
Was man ja übersetzen kann mit die grausamen zwei. Punkt.
Hat man aber nicht.
Nein, hat man nicht. Was hat man gemacht? Komm, hau raus, komm, ich freue mich drauf.
Auf Gruesome Truesome kann es nur sein. Hier sind es. Die grausamen Zweisamen. Von diesem Kaliber ist die Synchro, die eigentlich sonst gar nicht schlecht ist, aber eben solche Sprüche drin hat. Das muss man gesehen haben. Und das Ganze, der Film ist beschlagnahmt. Es mündet in einem Harry Potter-ähnlichen Finale, sag ich mal. Da kämpft.
Ja, Trash, es hat sich wahrscheinlich noch kein Label die Mühe gemacht, den Schrott vom Index runterzuholen. Also,
da kämpft nachher ein trashiger, zu alter Harry Potter gegen einen völlig lachhaft aussehenden Voldemort. Ich meine, das ist visionär, weil der Film ist von 1990, da gab es noch keinen Harry Potter. Da, also bei Tanz der Dämonen hat Joanne K. Rowling geklaut. Ich prangere das an.
Das ist wahrscheinlich ihr Lieblingsfilm. Definitiv, ja, da gehe ich von aus. Definitiv,
weil diese Parallele ist unglaublich. Nein, wir haben hier einen wieder trashigen Film, also genau wie Shadow Warriors. Als Victor meinte, er sucht sich Shadow Warriors aus, dachte ich so, okay, dann lege ich mal einen nach. Und dann nehmen wir Tanz der Dämonen. Und Tanz der Dämonen ist einer von dieser Sorte so bad it's good.
Ja, total.
Der macht unfassbar Spaß. Es passiert ständig was. Es dauert ein paar Minuten, wenn die angekommen sind, dann ist die erste tot. So, dann sind die 5 Minuten später, sind die schon komplett eingesperrt und haben Angst und bangen um ihr Leben, weil sie von draußen schon die ersten Verluste wieder haben.
Aber dazwischen passiert auch lange gar nichts. Da stehen sie dann in einem Raum und reden über Schwachsinn. Das dauert dann aber auch mal gerade 10 Minuten und du musst dir den Blödsinn anhören, weil du ja nicht weißt, wann was interessant
ist. Aber dieser Blödsinn ist so doof.
Ja,
dass es unterhaltsam ist, weil die reden dann so einen Scheiß. Das muss man sich angehört haben. Also wenn man Trash-Filme mag, dann ist Tanz der Dämonen ganz klar zu empfehlen. Ich mag den Film als Trash-Film.
Ich habe auch meine Geschichte zu dem Film. Bei dir warst ja damals 1990, 16 Jahre alt, was weiß ich. Ich war 32 Jahre alt. Es war 2017. Um genau zu sein, war es ein Mittwochnachmittag. Nein, es war ein Dienstag, kein Mittwoch. Entschuldigung, es war schon, oh Gott, nein.
Das ist schon ewig.
Nein, ja. Auf jeden Fall habe ich ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Und man hat mir ein wunderschönes Mischmasch aus Evil Dead meets Night of the Living Dead meets Scheißdreck serviert. Ich habe ja mich immer schon in der Vergangenheit bei anderen Gelegenheiten geäußert, dass ich Tanz der Teufel nicht mag, weil Evil Dead ist mir irgendwie zu billig und zu trashig. Lieber Sam Raimi, ich entschuldige mich an dieser Stelle bei dir. Du hast einen Oscar-verdächtigen Film geschaffen, denn ich habe Demon Wind gesehen, beziehungsweise Tanz der Dämonen. Getanzt wird nicht. Es wird zwar auch aus einem Buch vorgelesen und dann macht's Razzong, das kam mir alles sehr bekannt vor. Es gibt eine Hütte mit viel Nebel, der Nebel ist allerdings nur da, wenn er gerade für die Situation nützlich ist. Es gibt einen fürchterlichen Wald, den man in der Außenaufnahme nicht sieht, der aber trotzdem nur drei Schritte entfernt ist irgendwie. Es gibt Dämonen zuhauf, die alle irgendwelche bunten Sachen durch die Gegend kotzen, ihre Titten zeigen und was weiß ich und... Ist das ein geiler Scheißdreck? Der wandert in meine Sammlung.
Ich sag's doch. Das ist schon
auf der zweiten Seite. Nein, also das ist wirklich, also das ist so, hier zeigt dir ein Regisseur, wie man einen Film eigentlich nicht machen sollte, aber er zeigt das so konsequent, dass du einfach meinst, der wollte das so scheiße haben. Ne? Und deswegen funktioniert das. Wäre es einfach nur ein schlechter Film, wird sich denn kein Mensch angucken. Aber das ist wirklich so bad, it's good. Das ist so ein Ding, das schenkst du deinem schlimmsten Feind zum Geburtstag.
Genau. So, ja. Und wer jetzt noch dran geblieben ist, wer es bis hierhin ausgehalten hat, für den haben wir, sofern das Ganze jetzt nicht eine Woche nach Erscheinen runtergeladen wurde und angehört wurde, haben wir tatsächlich eine News. Wir werden nämlich in Zukunft unsere Podcasts zum größten Teil, also es wird Sonderausgaben geben, wo wir halt das Thema vorgeben. Aber nein, ihr sagt uns, was wir besprechen sollen. Wir werden das so machen, wir werden wahrscheinlich morgen, je nachdem wann ihr das hört, vielleicht war es dann auch schon gestern, eine Umfrage starten. Wir werden 3 Schauspieler zur Auswahl stellen dieses Mal. Es werden irgendwann vielleicht auch Schauspielerinnen, Filmreihen oder Regisseure sein. Vielleicht werden es sogar Komponisten sein, die wir mal zur Auswahl geben. Ihr stimmt ab, wen wir nehmen. Und wer die meisten Stimmen hat, innerhalb der nächsten 5 Tage, also bis Freitagabend, Mitternacht, den werden wir auswählen. Zur Auswahl stehen dieses Mal Ethan Hawke,
Steve Martin
und George Kennedy.
Oh, interessante Mischung.
Ja.
Und da sind wir mal gespannt, was euren Geschmack so trifft. Wollt ihr es eher lustig, eher dramatisch? Ich glaube, bei allen Schauspielern ist irgendwas dabei, was in die Kategorie fällt. Jetzt kommt es nur darauf an, wen ihr da lieber besprochen haben möchtet.
Genau. Und das wird dann das Thema unseres übernächsten Podcasts, weil das Thema zum nächsten steht.
Ja, da sind wir schon ordentlich in den Vorbereitungen, wie wir auch anfangs schon erwähnt haben.
Genau.
Hätten den ja heute eigentlich auch aufgenommen, aber das verzögert sich ein wenig, weil, ja, wie wisst ihr, wir sind Special Guests, ne? Die haben einen engen Terminplan.
Denn wir haben auch Gäste, ne? Auch wenn wir eigentlich nur ziemlich planlose Medienhuren sind.
Ja, ja, natürlich. Wir sind die Huren der Verleiher, deswegen besprechen wir solche Sachen wie Demon Wind.
Ja. So, in diesem Sinne möchte ich mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, es war interessant. Ich fand die Filmauswahl interessant, vor allem, weil ich die Hälfte davon selbst ausgesucht habe, aber nein, es hat mir echt Spaß gemacht. Und wir werden uns ganz bald wiederhören, wenn ihr Bock drauf habt. Hinterlasst uns auch gerne noch ein Like auf der Facebook-Seite. Wir verlosen auch ganz viel. Es wird auch viel mit dem Podcast eben zu tun haben, wenn mal Verlosungen sind. Ja, kommt einfach vorbei. Empfehlt uns weiter. Wenn ihr uns scheiße fand, dann könnt ihr uns auch euren größten Feinden noch weiterempfehlen. Da haben wir dann auch kein Problem mit. Auch die nehmen wir gerne auf. Dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, ich sag dann auch mal tschüss. Es war die Premiere. Die Premiere war wirklich nett. Wir hatten interessante Filme dabei. Ich bedanke mich nochmal bei Christian für die Filmauswahl, besonders für den letzten. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Das wird nicht allzu lange dauern. Schaut auf unsere Facebook-Seite, schaut auf unsere Homepage www.die-medienhuren.de. Da werdet ihr auch immer auf dem Laufenden gehalten. Und ja, bis zum nächsten Mal.